Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Christoph Legin ist mein Name, das wurde schon gesagt. Ich habe vor einiger Zeit gelesen, die ersten 2 bis 3 Minuten einer Predigt seien entscheidend. Wisst ihr warum? Da entscheiden nämlich die Zuhörer, ob sie den Menschen überhaupt ihre Aufmerksamkeit schenken wollen. Sprich, da spielen so Dinge eine Rolle, wie spricht er angenehm, was hat er für eine Erscheinung. Als ich anfing, über diese Predigt nachzudenken, da hatte ich sofort einen Satz im Kopf. Wir haben ihn heute Morgen schon mal gehört. Dieser Satz heißt Bilder, die uns bewegen. Und es gibt in der Tat jeden Tag so viele Bilder, die uns begegnen. Informationen, die wir zu verarbeiten haben. Da ist so vieles, was auf uns einströmt. Ich möchte dich fragen, geht dir das auch so? Vieles von dem, was wir da sehen, das bewegt uns doch gar nicht mehr, weil es einfach zu viel, zu massiv ist. Und die Dinge, die uns heute noch faszinieren oder vielleicht auch erschüttern, die haben wir übermorgen schon wieder vergessen, weil sie von neuen Bildern überlagert werden. Ich möchte euch gerne zu Beginn ein paar Bilder zeigen, die mich ganz persönlich in den letzten Wochen bewegt haben. Es ist genau 6 Wochen her, da hatten wir die totale Mondfinsternis. 6 Wochen ist das schon wieder her. Als ganze Familie standen wir nachts auf dem Balkon, um uns das Schauspiel anzuschauen. Meine Kinder, die waren da mit der Kamera zugange, Stative wurden aufgebaut. Und als ich das gesehen habe, das hat mich wirklich fasziniert. Etwas weiteres hat mich bewegt. VW, ein Konzern, der hervorragende Autos baut, gerät in gewaltige Turbulenzen, nur weil sie an einer Stelle nicht ehrlich waren. Dieser Skandal wurde ja bereits vor einigen Wochen aufgedeckt, aber das scheint längst noch nicht am Ende zu sein. Das geht immer noch weiter, ständig werden neue Sachen aufgedeckt. Es wird immer größer und kostspieliger. Ich glaube, die Autos, die VW baut, sind nach wie vor klasse. Aber viele fragen sich, wird das Vertrauen in diese Marke jeweils wieder voll hergestellt werden können? Auch dieses Bild hat mich bewegt. Gestern vor einer Woche stürzte ein russisches Passagierflugzeug kurz nach seinem Start in Sharm el-Sheikh ab über der Sinai-Halbinsel. 224 russische Touristen fanden den Tod. Vermutet wird ein Bombenanschlag, viele Angehörige leiden, auch die Tourismusindustrie leidet, zurzeit traut sich kaum jemand in Ägypten Urlaub zu machen. Ich möchte euch noch ein Bild zeigen, das nicht nur mich, sondern vor ein paar Wochen ganz Deutschland bewegt hat. Dieses Bild wurde in den Zeitungen sogar auf Seite 1 abgedruckt. Wir sehen das Bild eines syrischen Flüchtlingskindes, das auf der linken Seite seine schrecklichen Erlebnisse in seiner Heimat aufgemalt hat und auf der rechten Seite sehen wir seine Freude und seinen großen Dank unserem Land gegenüber und der Polizei, die sich so freundlich um die Familie gekümmert hat. Der Flüchtlingsstrom löst in unserem Land eine große Hilfsbereitschaft aus. Leider ist das aber nicht die einzige Bewegung, die da ausgelöst wird. An vielen Orten macht sich ein beängstigender Fremdenhass breit. Das hier ist eine von vielen Schmierereien, die in diesen Tagen auf Hauswänden in Deutschland zu sehen sind. Angesichts dieser riesigen Herausforderungen schauen wir nun auf unsere Politiker, auf unsere Regierung in Berlin und wir hoffen, dass sie die richtigen Lösungen in dieser Krise bereit haben. Aber was sehen wir? Anstatt dass sich die Parteien in dieser Not zusammenraufen, zerstreitet man sich erstmal gründlich und man lähmt damit helfendes Handeln. Umso befreiender dann in der letzten Woche die Nachricht, man hat sich vertragen, man verständigt sich und man arbeitet wieder zusammen, um gemeinsam diese wirklich herausfordernde Situation zu bewältigen. Das sind ein paar der Bilder, die uns in diesen Wochen bewegen. Das, was wir derzeit in unserem Land erleben, erinnerte mich wiederum an einen Bibeltext, der nun Grundlage sein soll für die Gedanken, die ich heute Morgen gerne weitergeben möchte. Einige Verse aus Psalm 107. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat, die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden. Die Irre gingen in der Wüste, auf ungebahntem Wege, und sie fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten. Die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not, und er errettete sie aus ihren Ängsten und führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Das ersättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. Wie geht es euch beim Lesen dieses Textes? Müssen wir nicht unmittelbar an die Situation der Flüchtlinge denken, die derzeit zu uns kommen? Ich meine, dass diese Aussagen Erinnerungen wecken an viele Bilder, die uns in den letzten Wochen begegnet sind. Bilder, die uns bewegt haben. Aber was sind das für Bewegungen, die diese Bilder da in uns auslösen? Ich glaube, einmal ist es Mitgefühl. Mitgefühl mit den Menschen, die so sehr leiden. Annette sagt es eben schon. Ein anderes Mal ist es Angst. Zum Beispiel vor einer Islamisierung Deutschlands. Vielleicht sind es auch Gefühle der Ablehnung. Wie oft haben wir uns schon Bilder von leidenden Menschen angeschaut, vom weichen Sofa aus, vielleicht mit dem Bier in der Hand, die Chipstüte im Arm, und es läuft einem vielleicht ein Schauer über den Rücken, aber mehr auch nicht. Bilder, die uns bewegen. Von dieser Art Bewegung lebt die Bild-Zeitung. Das Leid anderer Menschen wird reißerisch und voyeuristisch präsentiert. Ich möchte nicht pauschalisieren. Erstens können wir nicht die ganze Welt retten und zweitens kann ich auch nicht alles, was mir da so an Leidvollem begegnet, ich kann mir das nicht alles so tief selbst zu Herzen nehmen. Und wenn ich das doch tue, dann werde ich krank. Auch wenn man es fast denken könnte, als der Psalmdichter diese Zeilen niederschrieb, da hatte er natürlich nicht die Flüchtlingsströme in Europa vor Augen. Mit seinen Worten richtet er sich an das Volk Israel. Und wiederholt ruft er sie dazu auf, ihrem Gott zu danken. Wie ist das bei uns mit dem Dank? Wie ist das bei dir? Falls du zu denjenigen gehörst, die heute Morgen feststellen, irgendwie bin ich gar nicht so dankbar. Den Adressaten dieses Textes fiel gerade das nicht schwer, Gott gegenüber Dank zu empfinden und diesen Dank auch auszudrücken. Vielleicht denkst du jetzt, warum sagst du mir das? Waren die damals so super fromm und ich bin so schlecht, weil ich gerade das jetzt nicht empfinde? Darum geht es nicht. Ich möchte verstehen und ich möchte lernen von Menschen, die nicht nur in ihren Gefühlen bewegt sind, so ein bisschen emotional angetatscht. Wenn wir die Geschichte des Volkes Israel betrachten, dann dürfen wir lernen von Menschen, die ihrem Gott immer wieder aus einem von tiefstem Dank bewegten Herzen zujubeln. Im Hintergrund dieser Geschichte des jüdischen Volkes steht ja zuerst und vor allem immer die Rettung aus der ägyptischen Gefangenschaft. Die Rettung vor dem Pharao. Die Rettung am Roten Meer, die Rettung auf der langen Wüstenwanderung. Auf welches Rettungserlebnis dieser Text genau abzielt, das können wir heute nicht mehr mit Sicherheit sagen. Es könnte zum Beispiel um die Israeliten gehen, die aus der babylonischen Gefangenschaft nach Israel zurückkehren und die sich auf diesem Weg unterwegs in der Wüste verlaufen haben. Es könnte auch um Menschen gehen, die aufgrund einer akuten Gefahr in die Wüste geflüchtet sind und die dann keine sichere Stadt finden, in der sie ihren Hunger und ihren Durst stillen können. Was es genau war, wir wissen es nicht. Aber solche Notzeiten, wie der Psalmist sie hier beschreibt, und es werden im Laufe dieses Psalms noch drei weitere Gruppen von Menschen genannt, solche Notzeiten wünschen wir uns nicht. Und ich weiß, wovon ich spreche. Wir haben auch als Familie vieles erlebt in den letzten Jahren, was uns nicht gefallen hat. Nachdem wir aus Solingen endlich nach langer, langer Suche und einem halben Jahr Pfarrerei ein Haus gefunden haben und wir dachten so, jetzt sind wir angekommen, jetzt können wir mit der Arbeit starten, da kriegte meine Frau eine Krebsdiagnose. Hatte letztes Jahr eine ganz schwere Krebsoperation. Als ich hier vorhin ins Rheintal runterfahre, da kam mir das alles wieder. Diese täglichen Fahrten ins Krankenhaus, dieses ganze Leid, dieser ungewisse Ausgang, dieses Rufen zu Gott. Wenn du vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation bist, vielleicht ist das gerade heute Morgen ein Wort für dich. Ich möchte dich fragen, ich möchte euch fragen, würdet ihr mir darin recht geben? Gottes Güte, seine Vergebung, seine Nähe, seine tägliche Versorgung und vieles mehr begleiten uns Tag für Tag, Nacht für Nacht, Stunde für Stunde. Auf Schritt und Tritt achtet dieser Herr auf uns. Wir könnten überhaupt nicht atmen, wenn er unser Herz nicht schlagen lassen würde. Aber dort, wo es uns immer nur gut geht, da wird doch all das so leicht zur Selbstverständlichkeit. Es ist doch nicht selbstverständlich, dass ich die Sonne sehen kann. Es ist doch nicht selbstverständlich, dass ich meine Beine bewegen kann. Es ist doch nicht selbstverständlich, dass ich Woche für Woche zum Aldi fahren kann und mir einfach das in den Einkaufswagen lade, worauf ich jetzt Hunger habe. All das ist doch nicht selbstverständlich angesichts der vielen Menschen, die genau das nicht haben, oder? Niemand von uns wünscht sich Leid. Niemand von uns wünscht sich schwere Erfahrungen. Aber wenn wir es recht bedenken, Gottes Größe bewegt uns doch oft erst dort, wo wir wirklich Rettung erfahren. Rettung aus Not. Rettung aus einer Situation, aus der wir uns selbst nicht befreien können. Der Psalmist, er ruft es seinen Zuhörern in Erinnerung, wie sie ganz persönlich die Rettung Gottes in ihrem Leben erfahren haben. Er erinnert sie an die verzweifelte Lage, aus der sie zu Gott geschrien haben. Und erinnert sie daran, dass dieser Gott nicht weggehört hat, sondern dass er ihnen seine helfende Hand entgegengestreckt hat. Er erinnert sie daran, dass dieser Gott ihre Not gewendet hat und dass er sie gerettet hat. Nicht nur im Alten, sondern genauso im Neuen Testament finden wir Berichte von Menschen, die Gottes Hilfe in auswegloser Situation erfahren haben. Gegebenheiten wird uns in Lukas Kapitel 17 überliefert. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und dort auf diesem Weg begegnen ihm 10 aussätzige Männer. Vielleicht habt ihr die Geschichte auch schon früher in der Sonntagsschule im Kindergottesdienst gehört. Man hört das so, ja? 10 Aussätzige. Ich konnte mir das gar nicht so richtig vorstellen. Was ist das? Später hörte ich, also das, was diese Männer damals hatten an Aussatz, da würde heute vermutlich jeder Feld-, Wald- und Wiesenhautarzt mit fertig werden, ja? Aber damals war das ganz schlimm. Das ist vergleichbar mit, wenn Jesus heute 10 AIDS-Kranken begegnen würde, für die es medizinisch keine Hilfe gibt, die direkt auf ihren Tod zu leben. Und das Schlimme war ja in dieser Situation, die waren ja gesellschaftlich geächtet. Mit denen wollte ja niemand etwas zu tun haben. Die wurden ja aus der Gemeinschaft, aus der Sippe, aus der Stadt ausgeschlossen. Die fristeten ihr Dasein auf den Feldern, in den Höhlen. Das war grauenhaft. Diese Männer waren wirklich verzweifelt. Und dass sie verzweifelt waren, das wird daran deutlich, wie sie mit Jesus reden. Nicht diplomatisch, leise, freundlich. Nein, im Text steht, sie riefen laut. Die haben um Hilfe geschrien. So verzweifelt waren sie. So verzweifelt wie die Leute in Psalm 107. Und was tut Jesus? Er heilt sie. Nicht einen, nicht drei, nicht fünf. Er heilt sie alle. Und einer von diesen 10 kehrt zurück. Und er dankt Jesus für seine Hilfe. Und nicht einfach so, hör mal Jesus, das hast du echt super gemacht, ich bin ziemlich beeindruckt von den Tricks, die du da so drauf hast. Nein, wieder steht hier, er pries Gott mit lauter Stimme. Dieser Mann jauchzte vor Freude, er kniete sich nieder vor Jesus und warf sich vor ihm in den Staub. Er betete Gott an. Ihr Lieben, dieses Geschehen ist so intensiv, wenn wir das lesen, wir spüren das geradezu. Dieser Dank kommt so sehr von Herzen, weil dieser Mann eine Rettung aus solch großer Not erfahren hat. Hier ist jetzt nicht die Zeit, um noch auf andere Fragen einzugehen. Zum Beispiel, warum sind die anderen 9, die ja genau dasselbe erlebt haben, eigentlich nicht zurückgekommen? Was haben die gemacht? Aber das Bild dieses Mannes, den Jesus heilt, dieses Bild bewegt. Diese Begegnung von Jesus mit dem Aussätzigen endet mit der Aufforderung des Herrn, steh auf. Du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Möglicherweise ist aber gerade dies eins von den Bildern, die wir gar nicht so wahrnehmen. Ein Bild, an dem wir schnell vorübergehen. Jesus sagt, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Ich meine, in diesen Worten von Jesus wird deutlich, dieser Mann hat nicht nur Heilung von seiner Hautkrankheit erfahren. Es ist viel mehr geschehen. Er ist innerlich heil geworden. Er hat Jesus persönlich als den erkannt, der er ist. Der Herr dieser Welt. Und damit hat dieser Mann eine Rettung erfahren, die ungleich wertvoller ist als die Heilung seiner Haut. Gerettet hatte Jesus alle 10. Und letztlich konnte er doch nur diesen einen retten. Geheilt hatte Jesus alle 10, aber retten konnte er nur diesen einen. Und das nicht deshalb, weil Jesus zu schwach gewesen wäre, sondern weil die 9 sich in Wirklichkeit gar nicht retten lassen wollten. Sie wollten ein paar Gaben von Jesus haben. Sie wollten ein Wunder erleben. Sie wollten sich wieder gut fühlen. Sie wollten sich von Jesus äußerlich bewegen lassen. Aber sie haben Jesus nicht in ihr Herz reingelassen. Sie haben zwar eine äußere Heilung erfahren, aber die Rettung ihres Herzens, die Rettung ihrer Seele, die haben sie nicht zugelassen. Ich weiß nicht, welcher dieser beiden Texte dich heute Morgen tiefer anspricht. Ich habe sie ganz bewusst einmal nebeneinander gestellt, um zu zeigen, Wir haben es nicht auf der einen Seite mit dem Gott des Alten Testaments und auf der anderen Seite mit dem Gott des Neuen Testaments zu tun, sondern wir haben es immer zu tun mit dem Gott, der uns über alle Maßen liebt. Dieses Jahr 2015 neigt sich nun immer mehr dem Ende zu. Und ich möchte dich fragen, was empfindest du, wenn du heute zurückschaust? Empfindest du Dank für das, was Gott dir in diesem Jahr geschenkt hat? Oder denkst du vielmehr an so manche Wünsche, die bei dir in diesem Jahr nicht in Erfüllung gegangen sind? Falls wir heute von Jesus enttäuscht sind, weil er uns nicht in jeder Situation so geholfen hat, wie wir uns das gewünscht haben, dann sind wir in guter Gesellschaft. Wir sind in guter Gesellschaft mit vielen Menschen in der gesamten Kirchengeschichte, die Ähnliches erlebt haben. Wir sind auch in guter Gesellschaft mit denjenigen, die zur Zeit Jesu in Israel lebten. Jesus hat damals viele, viele Menschen geheilt. Aber er hat nicht alle Israeliten glücklich gemacht. Ich darf uns heute Morgen daran erinnern, Jesus hat im Gegensatz zu uns den Überblick. Und er weiß, welche Wünsche letztlich gut für uns sind und welche nicht. Er weiß, wie er unsere Gebete erhört, damit die Erhörung uns letztlich nicht schadet, sondern hilft. Ich möchte das noch einmal wiederholen. Jesus ist nicht gekommen, um uns in jeder Lebenslage gefühlsmäßig positiv zu bewegen. Jesus erklärt uns, wozu er kam. In Lukas 19, Vers 10 heißt es, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich habe das in meinem Leben oft erfahren, dass Jesus mich in gefährlichen Situationen bewahrt hat. Ich habe das immer wieder erfahren, dass Jesus mir in ausweglosen Situationen geholfen hat. Und das dürfen wir alle erfahren, die wir mit Jesus unterwegs sind. Im Psalm 50, Vers 15 fordert uns der Herr direkt dazu auf. Da heißt es, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Falls du heute Morgen in einer Situation bist, wo du nicht weißt, wie geht die Geschichte aus, wie komme ich da raus, wie finde ich eine Lösung für dieses Problem, ich möchte dich ermutigen. Nimm Gott beim Wort. Nimm deinen Gott beim Wort. Er spricht dir zu. Er verspricht dir, rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Es ist eine Freude für unseren Gott, uns zu helfen und uns zu begegnen. Gerade dort, wo wir nicht weiter wissen. Jesus hilft auch heute gerne. Aber sein eigentliches Anliegen ist, dass wir ihn erkennen. Und dass wir zurück in eine Beziehung mit ihm kommen. Sein eigentliches Anliegen ist unsere Rettung. Es geht um nicht weniger als um die Rettung unserer Seele für Zeit und Ewigkeit. Und dieser Herzenswunsch Gottes, er gilt nicht nur uns, sondern er gilt genauso den vielen Flüchtlingen, die derzeit zu uns kommen. Unsere Kommunen freuen sich ja darüber, dass sie jetzt 670 Euro für jeden Flüchtling bekommen. Die Ministerpräsidenten und Bürgermeister haben sich bei der Regierung bedankt für diese großzügige Geste. 670 Euro, das reiche, um einen Menschen einen Monat lang zu ernähren und ihn in einem geheizten Zimmer unterzubringen. Gut, es mag sein, dass es dafür reicht. Aber davon wird doch der Mensch nicht satt. Von 670 Euro. Unser Textabschnitt endet mit der Aussage, unser Gott sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt er mit Gutem. Ja, es stimmt. Jesus geht an unseren körperlichen Bedürfnissen nicht vorbei. Und auch wir wollen es nicht tun, dort, wo wir Menschen sehen, die Mangel leiden. Aber Gott will mehr für uns tun. Viel mehr. Er will, dass die Menschen, die derzeit zu uns kommen, ihn kennenlernen. So wie wir ihn kennenlernen durften. Gott will, dass nicht nur ihr Körper, sondern dass ihre Seele satt und froh wird. Das ist der Wunsch Gottes für die Menschen, die zu uns nach Deutschland und auch hier nach Andernach kommen. Nochmal, dort, wo wir praktisch helfen können, wollen wir das gerne tun. Und da seid ihr vermutlich nicht mehr oder weniger herausgefordert als wir in Wilmersdorf. Aber lasst uns in aller Hilfe nicht vergessen, die größere Not ist die Not der menschlichen Seele, die Gott nicht kennt. Und wenn du mit Jesus längst unterwegs bist, dann darfst du dich heute ganz neu von dem Psalmisten daran erinnern lassen, dass Jesus dich errettet hat. Und dass er dich zu einem Kind Gottes gemacht hat, zu einem Menschen, der zu dem allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde lieber Vater sagen darf. Ihr Lieben, ist das nicht ein Vorrecht? Lieber Vater. Von dieser Wahrheit, von dieser Tatsache, von dieser unvergleichlichen und einmaligen Rettung, von diesem Retter Jesus Christus möchte ich mich immer wieder neu bewegen lassen. Von was oder wem möchte ich mich bewegen lassen? Amen.